Wunderschönen guten Morgen. Wir haben jetzt keinen Videoclip, wir haben heute keine Theater, kein Theater anspielt, sondern gleich mit der Predigt wollen wir starten. Ich habe zwei Kurzgeschichten mitgebracht zum Start, um ein bisschen warm zu werden. Die eine hat sich, die soll natürlich so ein bisschen zum Thema hinführen, und die erste hat sich vor circa 3 Monaten abgespielt. Wir haben gebaut, sind umgezogen und da hat man so einen Gutachter auf der Baustelle, der hat so angeschaut, ob alles in Ordnung ist, und der war dann da eine Stunde, hat Sachen angeschaut und dann war er fertig und dann sage ich zu ihm, also ihm die Hand und sage Tschüss und bedanke mich, dass er halt da war und das angeschaut hat. Und dann sagt er ganz trocken und kühl, Sie brauchen nicht danken, Sie zahlen ja dafür. Na, der ist ja unmöglich. Dann können die Lichter das ganz bisschen wegdrehen. Hier. Das ist ja total, ich bin dankbar. Danke, ja, okay, super. Und das vielleicht auch noch so, also nicht, dass ich mich verstecken möchte, aber einfach. Ich möchte euch das sehen. Und dann habe ich darüber nachgedacht. Vielleicht nur das Publikum, dass ich alles sehen kann. Und dann habe ich gedacht, irgendwie, der hat ja recht, ja. Ich bezahle mir wirklich Geld. Und wenn du in Aldi gehst, was einkaufst oder woanders und du kriegst deine Sachen und du zahlst, dann sagst du ja auch nicht, Dankeschön für die Waren. Machst du ja auch nicht. Also, Bedanken und Bezahlen hat irgendwie was miteinander zu tun. Kommen wir später noch drauf. Und die zweite Geschichte, wir sind ja seit 19. Juli, jetzt eine fünfköpfige Familie, haben jetzt so einen kleinen Wald da, der ist total süß, wir sind irrsinnig dankbar und der schreit halt normal wie alle Kinder auf, wir schlafen einen Tick weniger, vor allem meine Frau. Aber es ist halt so eine gewisse Veränderung mit jetzt 3 kleinen Kindern, 3, 2 und jetzt 6, 7, 8 Wochen oder 9, wird meine Frau sagen wahrscheinlich. Und dann waren wir halt einkaufen. Wir mussten Gartenmöbel aussuchen. Und in Markt Heidenfeld gibt es so ein großes Kaufhaus, Udo Lehrmann. Und dann sind wir hochgefahren, die oberste Etage. Mit unseren 3 Kindern, der kleinste im Maxi-Cosi und die beiden anderen im Aufzug, da waren vor einer anderen Abteilung noch. Die waren so richtig heiß drauf, sich zu bewegen. Und wir kommen also aus dem Aufzug raus und die stürmen raus in die Gartenabteilung, ja. Und dann denkst du mal, oh nein. Und da haben sie gespielt und gelacht und so. Und dann habe ich gesagt, Jungs, hab's gleich hergerufen und dass ein bisschen leise sein soll, der Verkäufer irgendwie, der wollte ja auch einen guten Eindruck machen, sagt, doch lassen Sie die Kinder doch und so. Und dann habe ich gesagt, ich wollte es nur abklären, wenn die hier nicht rumlaufen sollen, dann bleiben die bei uns. Und ich war bei der Bundeswehr, militärisch, die können dann schon stehen und so. Noch nicht wirklich. Auf jeden Fall habe ich ihn so extra gefragt, ob das okay ist, wenn er dann sagte, ja, völlig in Ordnung. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe es gesagt, jetzt hat er die Verantwortung. Und ich war total erleichtert und habe mir auch keinen Stress mehr mitgemacht, weil er hat es ja gesagt. Und dann sind wir dann irgendwie ins andere Ende gegangen und haben da so Möbel angeschaut. Und dann war es plötzlich total ruhig. Und wenn es ruhig ist bei kleinen Kindern, dann ist man, Achtung, Vorsicht, gell? Und dann sagt meine Frau, guck mal, was da los ist, ich laufe hin. Und dann sitzen die tatsächlich total brav auf so einer Kindergartenbank. Also einfach nur ganz ruhig da, gell? Und haben Lutscher im Mund. Der Verkäufer hat gedacht, ich kann die Kinder mit dem Lutscher ruhig stellen, ja? Und hatte auch für 5 Minuten recht. Und danach sind sie mit dem Lutscher auf den Polstern rumgekrabbelt und so. Und das war mir völlig egal, weil er hat ja den Lutscher hergegeben. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, als ich den Lutscher bekommen habe, habe ich die Kinder gleich gefragt, habt ihr Danke gesagt? Und dann hat der eine noch Danke gemurmelt, der andere nicht. Irgendwie. Und dann habe ich auch gedacht, warum müssen die Kinder für so ein ungesundes, süßes Backzeug Danke sagen? So ein Blödsinn. Ja? Oder du gehst in den Bäcker und die Bäckersfrau, du hast dein Zeug eingekauft, und dann lacht sie die Kinder an, sagt, guck mal, du kriegst noch was. Also ich bin ja Zahnarzt, ja. Und dann kriegen die Kinder so ein süßes Zeug da angeboten. Das ist furchtbar. Und trotzdem sage ich immer zu den Kindern, sag mal Danke. Das ist ja komisch, ne? Aber wir werden es im Laufe des Vormittags verstehen. Vormittag deswegen, wir haben ja heute, ursprünglich wäre halt nur das Thema Danken dran gewesen. Und nächste Woche das Thema Anbeten. Und da wir nächste Woche unseren neuen Pastor einführen, ganz offiziell, haben wir die beiden Themen zusammengelegt und wir haben heute 2 Predigten. Ich denke, dass wir bis um 1 Uhr fertig sein werden. Nee. Wir da Schwerpunkte legen müssen. Okay. Thema Danken. Also ich bin, meine Mutter ist gläubig, ich bin aufgewachsen im Elternhaus, wo Danken total selbstverständlich ist. Meine Mutter hat uns von klein auf Danken beigebracht und ich kenne es nicht anders, dass sie eigentlich immer Danke sagt. Und abends habe ich in mein Gutnachtgebet gesprochen und habe bei Gott immer Danke gesagt für alles. Also ich bin ein echter Spezialist, was Danken angeht. Kenne ich, bin vertraut. Bin ich total dankbar, auch dass ich so aufgewachsen bin. Wenn das Thema Gebet und Danken kommt, dann habe ich gedacht, das ist mein Thema eigentlich, weil ich mich da auskenne. Und das andere Thema, Anbeten, da könnte ich mich den Worten meiner beiden Vorredner letzte und vorletzte Woche anschließen. Anbeten bin ich eigentlich nicht so der Spezialist für. Aber es geht, wenn es um Glaubensinhalte geht, nicht darum, dass ich irrsinnig Erfahrungen gemacht habe und von meinen tollen Erfahrungen euch was sagt und ihr dann davon profitieren könnt, sondern das läuft bei Gott anders. Bei Gott heißt es in Psalm 119, Vers 104 und 105, da heißt: Aus deinen Vorschriften empfange ich Einsicht. Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Aus Gottes Vorschriften empfange ich Einsicht. Und das gilt nicht nur für mich, das gilt für uns alle. Wenn wir in unserem Leben irgendwie nicht weiterkommen, aus Gottes Wort empfängst du Einsicht. Das hat Gott gesagt. Das gilt heute und das gilt morgen, das gilt in alle Ewigkeit. Und wenn wir irgendwo nicht zurande kommen im Leben, dann frag Gott, geh zu Gott und aus seinem Wort empfängst du Einsicht. Das kann ich dir hier so zusprechen und es ist so und es war und es wird sich erfüllen, wenn wir das machen. Und deswegen spielt es auch keine Rolle, ob ich ein Anbetungsspezialist bin oder nicht. In Gottes Wort steht was zur Anbetung und zur Danksagung und Gottes Wort wollen wir heute lesen und ich, mein Gebet ist, dass Gott uns Einsicht in unser Herz reingibt, dass wir verstehen, was er mit Danken meint, was er mit Anbetung meint. Die erste Folie bitte. Da heißt es: Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. In allem Dank sagen. Das ist ja klar, wenn du irgendwie also ein gesundes Baby kriegst, dann sagst du Dankeschön. Und wenn man in ein neues Haus reinzieht, was ihm gefällt, sagt man auch Dankeschön, ist auch völlig klar. Und dann sagt Gott: Das ist mein Wille, dass ihr Danke sagt. Dass ihr in allem Danke sagt. Zu jeder Zeit Danke sagt. Dann sagst du, du bist vielleicht witzig, ja? Du weißt nicht, was in den letzten Wochen bei dir passiert ist. Oder was im letzten Jahr passiert ist. Du kannst dir Danke sagen für deine Eltern. Aber wenn du meine Eltern kennen würdest, dann würdest du wissen, dass ich nicht Danke sagen kann für. Wenn du die Schicksalsschläge in meinem Leben kennen würdest, dann würdest du auch nicht behaupten, ich soll Danke sagen. Und trotzdem heißt es ja relativ eindeutig, dass Gott möchte, dass wir in allem Danke sagen. In allem. Und das ist so eine Diskrepanz irgendwie, so eine Spannung, ja? Ich möchte eine Geschichte gleich mit euch lesen aus der Bibel. Ja, genau. Und was dahinter steht, dass wir immer Danke sagen dann, wenn wir was Gutes kriegen, wenn was Gutes uns widerfährt oder wenn wir richtig dankbar sind, Auto, Haus oder so. Das liegt so ein bisschen daran, dass unser Lebenskonzept so ein bisschen aufgebaut ist darauf, dass wir möchten, dass es uns gut geht. Wir wollen gesund sein, wir wollen möglichst Geld haben, wir wollen gute Freundschaften haben, wir wollen eine gute Ehe haben, eine Partnerschaft, eine gute Freundschaft. Wir wollen, wenn und wenn wir Kinder haben wollen, gesunde Kinder haben. Wir wollen, dass es uns gut geht. Ja? Oder ist jemand dabei, dem es nicht so geht? Okay, dachte ich mir schon. Also alle wollen, dass es uns gut geht und deswegen wollen wir, das ist für uns völlig selbstverständlich, wenn es uns gut geht, dann sagen wir Danke und wenn es uns nicht gut geht, dann gibt es keinen Grund zum Danken. Ja? Ich lese aus dem Lukas-Evangelium eine Stelle, wo es um ein paar Leute geht, denen es nicht so gut geht. In einem Dorf begegneten ihnen 10 Leprakranke. Also Jesus ist mit seinen Jüngern umhergezogen. Dann kommen sie in ein Dorf und da waren am Rande wohl Leprakranke, Aussätzige. Und die treffen sich dann. Und in der vorgeschriebenen Entfernung blieben sie stehen und riefen: Jesus, Meister, habt doch Erbarmen mit uns. Er sah sie an und forderte sie auf: Geht zu den Priestern und zeigt ihnen, dass ihr geheilt seid. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen lief zu Jesus zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Laut lobte er Gott. Er warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Und das war ein Mann aus Samarien. Jesus fragte: Habe ich nicht 10 Männer geheilt? Wo sind die anderen 9? Weshalb kommt als einziger dieser Fremde zurück, um sich bei Gott zu bedanken? Zu dem Samariter aber sagte er: Steh auf, dein Glaube hat dich gerettet. So, zum Einstieg, der erste Punkt, den ich euch so ein bisschen nahebringen möchte, sind die 10 Leprakranken. Ich weiß nicht, ob ihr mal ein Bild gesehen habt von einem Leprakranken. Lepra ist so eigentlich eine unheilbare Krankheit. Da hast du so ein Geschwür an Fingern oder irgendwie und dann faulen dir die Finger weg. Und wenn es nicht richtig behandelt wird, dann fault es immer weiter. Dann hast du vielleicht nur so einen Handstumpen und es ist eine offene Wunde und es ist ansteckend. Und die Leute, die es früher hatten, die waren ausgestoßen. Die mussten am Rand vom Dorf leben. Und deswegen heißt es auch im Text: In der vorgeschriebenen Entfernung blieben sie stehen. Die durften nicht mehr ran. um diese Anstehungsgefahr einfach halt nicht ersocken zu umgehen. Und die Leute, die leben da vielleicht seit einem Jahr, seit fünf Jahren, sobald die Lebrand kommen sie in diese Ecke rein. Da leben sie total abgeschieden und haben keine Hoffnung auf irgendwie wie in die Gesellschaft reinzukommen. Also die haben eine richtig, also ich wollte schon sagen, beschissen, aber das sagt mir nicht, eine richtig schwierige Situation, hoffnungslos. Und dann kann ich jetzt sagen, okay, also leprakrank bin ich ja nicht. Das ist eine völlig andere Situation. Wenn es einer jedes, der AIDS hat, ist eventuell vergleichbar. Aber wenn jemand jetzt Grippe hat oder Schnupfen oder ein anderes kleines Problem, ist ja mit dem Leprakrank doch nicht vergleichbar. Was mir wichtig ist, dass diese Leute ein echtes Problem haben und sie kennen das Problem. Sie wissen, dass es ein Problem ist, was sie trennt von der Gesellschaft, was ihnen Mühe macht und ihr Leben einschneidend verändert. Und wenn wir vielleicht nicht Lepra haben, dann haben wir vielleicht andere Probleme, die vielleicht nicht so offensichtlich sind. Das kann sein, dass du seit 6, 7 Jahren auf der Suche nach einer funktionierenden Partnerschaft bist. Und du hast den dritten Freund oder die dritte Freundin und immer wieder gehen die Beziehung schief. Als ob du beziehungsunfähig wärst. Und das ist ein Problem. Oder du bist jähzornig, ja? Immer wieder kommt ein Zorn hoch, der menschliche Beziehungen zerstört. Das sieht keiner, wenn du jetzt in Ruhe da sitzt. Aber du weißt es eigentlich. Du kommst mit deinem Zorn nicht richtig zurecht. Das ist ein echtes und ernsthaftes Problem. Wo eine Not da ist. Und so gibt es viele Situationen oder viele Dinge in unserem Leben, die nach außen nicht sichtbar sind, aber die ein echtes Problem darstellen. Wo es vermeintlich keine Hoffnung gibt. Ob das eine Abhängigkeit ist. Egal. Irgendwas. Und das nimmt uns ein bisschen mit rein in die Situation von den Leprakranken. Und die Leprakranken, die wissen, die haben von Jesus gehört, das spricht sie herum, wenn einer rumzieht und Wunder tut. Der heilt Menschen, macht Menschen gesund und treibt Dämonen aus. Also macht Dinge, die man sonst noch nie gehört hat in dieser Form. Und dann sehen sie Jesus und jetzt keimt Hoffnung auf. Und dann sprechen sie, dann rufen sie ihm zu, Jesus Meister. Und Meister ist eine Bezeichnung für jemand, von dem man weiß, der hat viel Erfahrung, viel Wissen und der kann vielleicht helfen. Und sie sprechen ihn also an als Meister. Jesus ist aber gar nicht Meister. Jesus ist Gottes Sohn. Also sie kennen Jesus nicht wirklich. Sie wissen nur, dass er vielleicht irgendwie helfen kann. Und dann sprechen sie ihn an und sagen, erbarm dich doch und hilf doch uns. Das heißt, die gehen mit ihrer Not, mit ihrem Problem, gehen sie zu dem hin, von dem sie hoffen, dass er helfen kann. Das machen viele von uns nicht. Wir haben ein Problem. Und wir gehen vielleicht irgendwo hin, wir gehen dahin, wir gehen dorthin, wir gehen in Therapie oder was weiß ich was oder lesen schlaue Bücher, ja. Und wir suchen Hilfe, aber wir gehen vielleicht nicht an die Adresse, wo wir richtig Hilfe kriegen können. Und das machen die Leprakranken richtig. Die gehen zu dem, der wirklich helfen kann. Und dann schaut Jesus die Burschen an, sieht die Finger, die nicht da sind. Und dann sagt er ihnen, geht zu den Priestern und zeigt euch den Priestern. Und es war früher so, dass die Priester auch die Ärzte waren, die waren zuständig für die Gesundheit der Leute und die haben entschieden, der ist krank, der muss raus und der ist gesund, der braucht da nicht hin. Also war es völlig in Ordnung, dass wenn jemand Lepra hatte und wundersam geheilt worden ist, wenn sowas vorkam, dann musste zu den Priestern gehen und die haben gesagt, du bist gesund, du kannst wieder normal leben. Also hat Jesus zu ihnen gesagt, jetzt geh zu den Priestern und zeig, dass ihr gesund seid. Und dann stelle ich mir so vor, dass der Leprakranke, die stehen so da und haben ihre Stümpfe da, ja. Und dann sagen sie, was, wir sollen zu den Priestern gehen? Jetzt laufen wir da im nächsten Tempel, kommen an, unsere Geschwüre sind da, die lachen uns ja aus, die schicken uns zurück. Die waren ja noch gar nicht geheilt. Und jetzt müssen die eine Entscheidung treffen. Die müssen entweder zu sagen, jetzt sag mal, was soll wir zum Priester gehen, guck uns doch an. Hier ist ein offenes Geschwür. Machen die aber nichts. Und die sagen, wenn Jesus das sagt, und wir haben Hoffnung, dass das ist, so stimmt, wie er sagt, dann machen wir uns auf den Weg und setzen uns dieser möglichen Schande aus, dass wir gar nicht geheilt werden. Also die machen einen Glaubensschritt, die gehen ein Risiko ein. Also die wagen was. Und wenn du in deinem Leben ein Problem hast und du wendest dich an Jesus, du kennst Jesus vielleicht nur ein bisschen, und du sagst, hilf du mir. Dann kann es sein, dass Jesus dir antwortet. Und das, was von dir verlangt, was in deinen Augen völlig unsinnig ist, geh zu den Priestern. Und dann liegt es an dir, ob du das tust oder nicht tust. Ich möchte ein Beispiel machen. Du du kommst in eine Beziehung nicht zurande. Oder du möchtest wissen, ist das der Partner für mein Leben? Seit 2 Jahren seid ihr befreundet. Heiraten, du weißt nicht so recht. Du sprichst mit dem, du liest das Schaubuch und sprichst mit einem Freund, einer Freundin und willst wissen, ob das der Partner ist fürs Leben. Und dann sagst du, okay, ich frage jetzt Gott. Und dann bittest Gott und sagst, Herr, zeig mir, ob das der Partner fürs Leben ist. Ist es die richtige Entscheidung, die ich treffen soll? Und jetzt hoffen wir manchmal, dass Jesus dann so aufblickt und sagt, das ist der Partner, heirate ihn. Und dann sagt Jesus nochmal sowas wie, dann geh zu dem Priester, mach mal was Ungewöhnliches. Und dann kann es sein, dass in der Partnerfrage, dass Jesus sagt, hör auf mit deinem Partner zu schlafen. Sex gehört in die Ehe rein. Du bist doch nicht verheiratet. So ist es mir gegangen. Ich wollte Klarheit haben. Und habe Gott gefragt. Und dann hat Gott es relativ klar gemacht, dass ich aufhören soll, mit meiner Freundin zu schlafen. Und er sagt, nee, das kann ich nicht machen, das ist ja blamabel. Jetzt geht es zu meiner Freundin und sagt, du, pass auf, Gott hat mir gesagt, dass wir nicht mehr schlafen sollen. Das ist ja peinlich. Was denkt die dann von mir? Was sagt die? Jetzt habe ich mit mir wochenlang gerungen, immer das mit mir rumgeschleppt und das ist nicht aus meinem Ohr rausgegangen, was Gott so gesagt hatte. Und irgendwann war es dann so weit, dass ich meiner Freundin gesprochen hatte damals und gesagt habe, das ist jetzt vorbei. Und dann hat Gott im Laufe der Monate, weil ich das so gemacht habe, wie er es wollte, dann ist plötzlich Klarheit reingekommen. Das ist eine längere Geschichte, letztendlich war es aber für mich wichtig, dass ich einen Schritt getan habe, der mir persönlich völlig unsinnig erschienen ist. Heutzutage sagen, das ist total klar. Aus Gottes Wort kriegen wir Einsicht raus. Und so kann es sein, wenn du eine Not hast, du gehst zu Gott, dass Gott dir was sagt, was dir völlig unsinnig erscheint. Und dann riskierst. Und dann laufen die also dahin und werden geheilt. Ja? Also die laufen so und dann schwenken sie so ihre kurzen Arme und dann plötzlich melden sie die Geschwüre hinzu. Und dann gucken sie an und die anderen und plötzlich sind die gesund. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das Problem ist einfach weg. Nicht gleich, sondern auf dem Weg dahin geht das Problem weg. Und das macht Gott ganz oft so, dass er in Prozessen heilt. Dass er das in Ordnung bringt. Und zwar nicht sofort, sondern manchmal dauert es einfach ein bisschen länger. Und die kriegen das so mit, die Leprakranken. Und dann heißt es in der Geschichte, dass einer zurückläuft und 9, die gehen wohl zum Priester erstmal. Und der zweite Punkt, wo ich drüber mit euch sprechen möchte, ist, warum gehen die nicht zurück und sagen Danke? Ist ja komisch eigentlich, ja? Warum gehen wir nicht zu dem, der uns geholfen hat? Der naheliegste Punkt ist der, also ich weiß nicht, wie weit die zum Priester laufen mussten, vielleicht war es eine Tagesreise zu Fuß, ja, die hatten keine Autos. Und dann haben sie gesagt, jetzt sind wir schon gesund, was soll ich so, jetzt gehen wir zum Priester und dann können wir wieder normal leben. Und dann ist es einfach zu mühsam. Es wäre ein Opfer gewesen, jetzt zurückzugehen und dem Danke zu sagen. Könnte sein. Es ist zu anstrengend, Danke zu sagen. Es kann auch sein, dass sie sagen, naja, was hat denn Jesus damit zu tun? Der hat gesagt, wir sollen zum Priestern gehen, aber wir sind losgelaufen und wir haben fest dran geglaubt. Autosuggestion, positives Denken. Wir werden gesund werden. Und dass sie dann gesund geworden sind und sagen, das Jesus hat wohl gesagt, wir sollen hingehen, aber wir letztlich, unsere Selbstheilungskräfte, die haben uns geholfen. Warum uns nicht bei Jesus bedanken? Und dann gibt es die Möglichkeit, dass sie einfach nicht auf Danke sagen wollen. Weil sie denken, naja, mal abwarten. Es könnte ja wiederkommen. Vielleicht ereilt mich das in 2 Monaten. Wer weiß? Weil du einfach Angst hast, dass es gut weitergeht. Dann sagst du, brauche ich jetzt ja nicht Danke sagen. Ich will erst das Ende abwarten, ob alles wirklich in Ordnung kommt. Und dann bedankt man sich nicht, in der ersten Woche nicht, in der zweiten Woche nicht, im dritten Monat nicht. Und du vergisst einfach, weil du denkst, es könnte noch anders kommen. Und andere, die sind geheilt und dann sind sie mit ihren geheilten Stümpfen da und dann sagen sie, das ist ein dicker Hund. Ja, Jesus hätte vielleicht 2 Jahre vorher kommen können. Da hätte ich nur meine Finger gehabt. Wieso hat er das zugelassen, dass ich 3 Jahre lang hier, dass die Hände, die Finger kürzer geworden sind? Und dann werden sie noch zornig auf Jesus. Hätte ja früher eingreifen können. Gott, wo warst du in deiner Kindheit? Wieso hast du das zugelassen? Hättest du doch früher eingegriffen? Ihr merkt, es sind einfach verschiedene Möglichkeiten, warum jemand nicht dankt, Danke sagt. Und jetzt kommen wir zu dem, der schließlich umkehrt. Der geht nicht mal zu den Priestern mehr hin. Der sieht ja, dass er geheilt ist. Und der geht zu Jesus. Das möchte ich mit euch nochmal lesen. Da heißt Einer von ihnen lief zu Jesus zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Laut lobte er Gott. Er warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Und das war ein Mann aus Samarien. Also das Erste ist, er hat sich an die richtige Adresse gewandt, an Jesus. Er hat erkannt, dass er ein Problem hat. Er merkt, das Problem ist gelöst. Und dann realisiert er, wer ihm in diesem Problem geholfen hat. Und dann geht er zu dem, der ihm geholfen hat. Und was ja ganz spannend ist, also er weiß ja, er hätte mit Jesus gesprochen, ja. Und zu ihm hat der Meister gesagt, er hat Jesus für den Meister gehalten. Und dann heißt es hier, er läuft zurück und laut lobte er Gott. Ja, was hat denn Jesus mit Gott zu tun? Der hätte ja auch zu Jesus zurückgehen können und sagen, Jesus, ich bin dir total dankbar. Also stellt euch das vor, ihr seid geheilt, ihr geht zum Arzt hin, der irgendwie ein Rezept gegeben hat, ein Medikament, ihr seid plötzlich geheilt. Dann geht er die Woche drauf zum Arzt hin und sagt, Herr Doktor, herzlichen Dank, meine Beschwerden sind weg, das hat super geholfen. Ihr bedankt euch bei dem direkt. Und der nicht, der geht zu Jesus zwar hin und dann lobt er aber Gott. Er lobt Gott, das heißt, er assoziiert Jesus mit Gott. Das war unglaublich für die damalige Zeit. Jesus ist als Mensch dargestanden und er lobt Gott, weil er weiß, das ist mit göttlicher Autorität geschehen. Und als Jesus später fragte doch, weshalb kommt als einziger dieser Fremde zurück, um sich bei Gott zu bedanken? Das heißt, Jesus ist sich dessen völlig bewusst, dass er Gott ist. Das ist auch so eine Geschichte, dass viele, auch viele Religionen denken, dass Jesus irgendwie ein toller Kerl war, ein toller Lehrer, vielleicht geschafft der eine oder andere hier, der denkt, Jesus ist schon ein feiner Kerl, aber mit Gott ist es irgendwie nochmal eine andere Story. Jesus ist Gott. Und deswegen sagt er, wo sind die anderen, um sich bei Gott zu bedanken? Alles kommt von Gott. Und Gott hat letztendlich geheilt. Jesus hat gesprochen und Gott hat letztendlich geheilt. Und wenn wir zum Arzt gehen und der Arzt gibt uns ein Medikament und unser Körper reagiert mit dem Medikament so, dass wir gesund werden, dann ist nicht das Medikament das Wundersame und auch nicht unbedingt der Arzt das Wundersame, sondern es ist Gott, der dahinter steckt. Gott, der dem einen Arzt, der vor 50 Jahren dieses Medikament erfunden hat, die Weisheit gegeben hat, das Medikament zu erfinden. Und Gott hat einen menschlichen Körper geschaffen, der dann so funktioniert, dass es geheilt werden kann. Und wir sagen oftmals einer falschen Adresse Danke, wenn wir überhaupt Danke sagen. Laut lobt er Gott, ja, also der geht Jesus sagt, ja, Dankeschön, ist okay, sondern also das ist ja richtig Aufruhr. Ihr müsst euch vorstellen, Jesus läuft da so rum und dann kommt er hin und auf dem Weg dahin sagt er, Gott, ich danke dir. Ich preise dich, danke, dass ich geheilt bin. Der brüllt es wahrscheinlich richtig raus. Es ist ihm völlig wurscht, ob das jemand hört. Der ist einfach Gott dankbar. Und es ist ihm völlig egal, ob jemand anders denkt, sag mal, spinnt der eigentlich? Der schämt sich nicht, zu Gott zu gehen. Und er schämt sich nicht, dass jemand mitkriegt, dass er sich bei Gott bedankt. Und es ist nicht einfach so ein Gott sei Dank, ist alles gut gegangen. Nein, der sagt das lauthals. Und das i-Tüpfelchen oben drauf ist noch, es heißt ja hier an der Stelle, er warf sich vor Jesus nieder. Also ihr habt das vielleicht schon im Film gesehen. Also er warf sich hin. Der ist wahrscheinlich so hingefallen und hat Jesus gedankt. Hat sich hingeworfen. Meint, das machen wir heutzutage auch nicht mehr, dass wir uns hinwerfen. Und dieses Hinwerfen, was da steht in dem Text, die nächste Folie, die möchte ich euch gerade zeigen. Proskyneo steht da im Originaltext drin. Und das heißt, sich niederwerfen, auf die Knie fallen, fußfällig verehren, anbeten. Das heißt, es ist nicht nur einfach Danke sagen, eine Form des Dankesagens, sondern das macht man, wenn man jemand einfach ehren möchte und achten möchte. Und das war damals die Form, wie man sich ausgedrückt hat. Wie man nicht nur Dank gesagt hat, wenn Jesus nur irgendjemand gewesen wäre, dann hätte er sich hinstellen können und die Hand schütteln und sagen, Danke ist gut. Aber der macht einfach mehr, der wirft sich mit seinem ganzen Körper hin und sagt, du bist Gott, du hast mit göttlicher Autorität geheilt und ich weiß, wer du bist. Du bist nicht irgendjemand. Und weil du Gott bist und ich habe das erkannt, deswegen werfe ich mich hin und beuge mich vor dir hin. Und er bedankt sich. Also es geschehen da zwei Dinge auf einmal. Das Danke sagen und anerkennen, wer Jesus wirklich ist. Auf der Folie oben, da steht jetzt hier noch das Wort danken. Da heißt es Eucharisteo. Eu heißt gut und Charisteo, das kommt von Charis. Das heißt das Gnadengeschenk. Und das heißt so viel wie Danke sagen. Du sagst Danke, also die Antwort durch denjenigen, der keine Gnade verdient hat. Der kein unverdientes Geschenk verdient hat. Und ich erinnere mich an den einen auf der Baustelle bei mir, der hat gesagt, ja, Sie brauchen nicht Danke sagen, Sie haben bezahlt dafür, Sie zahlen ja dafür. Das heißt, die Dinge, für die wir nicht bezahlen können, bezahlen können wir für ein Auto, bezahlen können wir für einen Fernseher, bezahlen können wir fürs Essen, bezahlen können wir für ein Haus und für irgendwas können wir bezahlen. Das können wir uns verdienen. Das ist Geld, was wir hergeben und das bezahlen wir. Da brauchst du Danke sagen. Und dann gibt es einen Riesenbereich in unserem Leben, das können wir nicht bezahlen, das können wir nicht kaufen. Wir können keine Gesundheit kaufen. Und wir können keine Treue vom Ehepartner erkaufen. Und wir können keine Liebe erkaufen. Und wir können nicht erkaufen, dass die Füße funktionieren. Und wir können nicht erkaufen, dass das Wetter scheint. Die Sonne scheint, das Wetter scheint ja nicht. Ja? Dass die Sonne scheint. Wir können viele Sachen einfach nicht, die können wir uns nicht verdienen. Sondern die kriegen wir so einfach. Die kriegen wir so mit. Und das passiert die ganze Zeit in unserem Leben. Also wir sind alle hierher gelaufen, diesen Gottesdienst. Und keiner von uns hat sich erkauft, dass er hierher laufen kann. Keiner. Jetzt kann ich sagen, ja, wem sagt dir Danke, dass ich laufen kann? Deinen Eltern? Oder deinen Muskeln? Also an wen müssten sich eigentlich wenden, um sich zu bedanken, dass man laufen kann? Ja, letztlich an den, der das zustande gebracht hat. Und es gibt nur 3% weltweit, wird geschätzt, von echten Atheisten. Leute, die glauben, es gibt nichts. Und die anderen 97%, die glauben, dass es sowas wie Gott gibt. Und ihr sitzt wahrscheinlich hier, weil ihr nicht zu diesen 3% gehört, sondern ihr gehört zu diesen 97%. Und Gott sei Dank sagt in allem Dank. Und das heißt nicht, dass wir für alles Danke sagen sollen. Hast du einen Unfall gehabt, danke Gott für diesen Unfall. Oder dein Partner vielleicht, danke Gott, dass dein Partner weggelaufen ist. Oder danke, dass ich jetzt krank geworden bin. Das steht da nicht so drin. Sagt in allem Dank. In allen Situationen sollt ihr die richtige Antwort an den geben, der euch insgesamt unverdient beschenkt hat. Der euch überreich beschenkt hat. Und das ist so wie, wenn du jemandem was einfach herschenkst, dann erwartest du irgendwie, dass der Danke sagt. Das ist total normal. Und wenn er es nicht tut, dann ist es ein Stück weit komisch. Und so ist Gott auch. Der hat uns überreich beschenkt. Ob du an ihn glaubst oder nicht, spielt auch keine Rolle. Also wir sind einfach total reich beschenkt von Gott. In all unseren Widrigkeiten, in all unserer Unzulänglichkeit, in allem, was uns widerfährt. Und da möchte Gott, dass wir die richtige Antwort geben. Es gibt im Römerbrief eine Stelle, das sind zwei Folien weiter, da heißt, denn Gottes unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft, also seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank erbrachten, sondern ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Das war das, was wir im ersten Lied gehört haben. Eine Unzahl von Menschen, Tausende, Abertausende von Menschen, die wissen, dass es irgendeinen Gott geben muss. Die können es nicht rausgehen und sagen, es gibt keinen Gott. Geht nicht. Wir sehen ja die Welt, wir sehen die Sonne, wie sie aufgeht. Das ist alles Wahnsinn, wie das passiert. Das ist so fantastisch, wie das alles funktioniert. Und dieser Vers, da sagt Gott eindeutig, ihr wisst doch, dass es einen Gott gibt. Und obwohl wir es wissen, obwohl wir wissen, dass alles geschaffen ist, tief in unserem Herzen wissen, es muss irgendwie geschaffen sein, ja, antworten wir nicht auf die richtige Art und Weise. Wir tun so, als ob wir autark wären. Und wir geben damit nicht die richtige Antwort. Tun wir nicht. Und dann sagt die Bibel, oder Gott sagt dann letztendlich, wenn wir das so machen, wenn wir so leben, als ob es Gott nicht geben würde, und wir geben nicht die richtige Antwort, wir sagen nicht ihm Dank, der uns geschaffen hat, dann verfallen die Menschen ihrer eigenen Überlegung. Und ihr Herz wird verfinstert. Und dann blickst du gar nicht mehr durch, was richtig ist, was falsch ist. Das ist ein Stück weit ein Fluch. Wenn wir nicht dem Dank geben, der uns geschaffen hat und der uns beschenkt hat. Und da können wir wieder rauskommen. Aus der Situation. Die Folie davor bitte nochmal. In Psalmen, da heißt es, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Und das finde ich so schön. Normalerweise bei Danken, da denken wir so an so ein richtiges Geschenk und du freust dich und du strahlst von einem Ohr bis zum anderen und sagst Danke, das ist ja toll irgendwie. Und also das ist so dieser Dank, den wir so normalerweise so kennen. Und da heißt, wer Dank opfert. Also ein Opfer ist eine Anstrengung, das ist mühsam und schwer. Und die Bibel sagt aber, wenn jemand das tut, wenn jemand Dank sagt, obwohl es ihm schwerfällt, der verherrlicht Gott. Und dieses Verherrlichen, das habt ihr oben angeschrieben, das heißt, Gott das Gewicht geben, Gott den Platz geben, der ihm zusteht. Und das heißt einfach mit anderen Worten, es ist eigentlich egal, wie es mir gerade geht. Ob ich gerade widrige Umstände habe. Das kann sein, dass ich in der Nacht nur 4 Stunden geschlafen habe und 3-mal wach geworden bin oder 4-mal. Und am nächsten Morgen stehe ich auf, wollte eigentlich um 5 Uhr aufstehen und Predigt vorbereiten, aber es ging einfach nicht, weil ich zu müde war und bis 7 Uhr weiter geschlafen habe. Und dann soll ich trotz diesen Widrigkeiten, soll ich Gott Danke sagen. Und das ist dann manchmal ein Opfer. Das fällt mir nicht so weiter. Danke, Herr, dass ich ein Kind habe, was nachts 3-mal einfach sich gereckt hat und gesagt hat, dass es Hunger hat und irgendwie so. Das fällt mir nicht leicht. Oder wenn im Beruf was schief läuft, dann sage ich auch nicht spontan, Gott, danke schön, dass ich so einen schönen Job habe. Das mache ich nicht von Haus aus. Sondern das fällt mir schwer und dir wahrscheinlich auch. Und deswegen heißt Dank opfern. Und das ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Das nimmt uns Gott nicht ab. Es gibt eine schöne Geschichte, die kennt ihr, das ist keine Geschichte, das ist eine wahre Begebenheit von dem Propheten Jona. Also unser dritter Sohn heißt Jona, ja. Und dieser Jona, der kriegt von Gott einen Auftrag. Und er soll in die Stadt gehen und soll den Gottes Wort predigen. Und der Jona will es aber nicht. Er geht seinen eigenen Weg, wie wir das manchmal auch machen. Er geht nicht zu den Priestern, sondern er macht sein eigenes Ding. Er hört Gott, aber er tut es nicht. Und dann gerät er in Sturm auf dem Schiff, wo er ist, und die wissen nicht, was los ist. Und dann schließlich sagt den Leuten, ja, die Ursache bin ich habe Gott erzürnt, ich habe ihm das getan, was er gesagt hat. Und sagt, schmeißt mich ins Wasser. Und die machen das dann auch und schmeißen ihn ins Wasser rein. Der Sturm hört sofort auf, ja, dann kommt ein großer Fisch und schluckt den Wal oder irgendwie, aber ein Fisch steht drin. Und dann ist dieser Jona in den Bauch von diesem Fisch und ihm geht es mit Sicherheit nicht gut. Und dann heißt es dann, das muss ich euch lesen, das finde ich so schön, die Stelle. Die wollte ich gar nicht vorlesen, aber die ist einfach so schön, die müsst ihr jetzt doch anhören. Also er ist da in den Wellen, wird er verschlungen von dem Fisch und dann sagt er, verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg. Also er spricht jetzt mit Gott in seiner Not. Wasser umfing mich bis an die Seele, die Tiefe umschloss mich, Seetang schlang sich um mein Haupt. Also der hat eine richtig ätzende Situation, ja. Und dann lamentiert er so ein bisschen weiter und dann sagt er, ich aber will dir Opfer bringen und mit der Stimme des Lobes oder Dank, was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Er bringt jetzt Gott in dieser misslichen Situation ein Dankopfer. Er lobt Gott, obwohl es ihm schlecht geht. Und dann befiehlt Gott diesem Fisch, den Jona auszuspucken. Und das ist das Gleiche, was dann im Psalm, was der Psalmist schreibt. Wer Dank opfert, verherrlicht Gott, gibt Gott den Platz, der ihm gebührt und bahnt einen Weg. Gott macht einen Weg frei. Wir müssen uns nicht das Leben durchquälen und überlegen, wie kriege ich das hin? Woher weiß ich, ob das der Partner für mein Leben ist? Wie kriege ich das in meinem Job geregelt? Gott möchte vorausgehen. Er möchte, dass wir zu ihm gehen und er möchte den Weg bahnen. Er ist ja unser Schöpfer, er ist ja zuständig. Er ist zuständig für dich. Er hat dich geschaffen und er will, dass dein Leben gelingt. Er hat dich nicht allein gelassen und sagt, jetzt wirst du dich mal durch und guck, wie du zurande kommst und dann schauen wir mal später. Nö, Gott sagt, ich habe dich geschaffen und ich begleite dich und ich bringe dich durch. Bring dich nur in die Position, die angemessen ist. Ich bin ein Schöpfer und du bist mein Geschöpf. Und häng dich an mich, schau zu mir. Und dann bahne ich für dich den Weg und Gott kann es besser als wir selber. Und dann kommt auch viel Krampf aus unserem Leben raus und viele Kraftanstrengungen. Und weil dem so ist, sagt Gott, sagt ihnen allen Dank. Denn dies ist der Wille Gottes. Gott ist nicht so ein strenger Feldherr, der sagt, ich will, dass ihr das tut. Gott ist anders. Gott ist absolut liebevoll. Und er möchte, dass unser Leben gelingt. Er möchte, dass dein Leben gelingt. So, und ganz praktisch. Zum Abschluss habe ich 3 Punkte, wie das in der Predigt sein soll. Der erste Punkt ist, bitten. Wenn Schwierigkeiten da sind, wenn du erkennst, dass da Schwierigkeiten da sind, nicht Lepra unbedingt, ja, egal was dir vielleicht heute aufgegangen ist, wo du ein echtes Problem hast, wo du nicht weiterkommst, dann sollen wir Jesus bitten. Und zwar völlig losgelöst davon, ob du schon Christ bist, ob du glaubst, dass Jesus Gott ist, ob du Jesus näher kennst oder wen, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ich möchte Mut machen, dass du zu Jesus gehst und ihn bittest, auch wenn du ihn nicht sehen tust jetzt. Das kannst du zu Hause in deinem Kämmerchen machen, in deinem Bett vorm Einschlafen, spielt gar keine Rolle beim Spazierengehen am Main, dass du dich einfach an Jesus wendest. Und damit machst du den ersten Schritt, du gehst auf deinen Schöpfer zu. Du fängst im Grunde genommen eine Beziehung an. Du wendest dich ihm zu und sagst, bitte, hilf doch. Du musst nicht gleich Danke sagen, du darfst erst mal bitten. Im Philipperbrief heißt, mit Flehen soll unsere Bitten vor Gott kommen. Und mit Dank sagen. Wir sollen also flehen und bitten und unser ganzes Leid sollen wir, Herz sollen wir Gott ausschütten, aber wir sollen dabei Danke sagen. Aber erstmal dürfen wir flehen und dürfen bitten. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, wenn Gott eingreift, wenn er hilft, dann dürfen wir logischerweise Danke sagen, und zwar an die richtige Adresse. Wie hatte ich so eingangs von den Kindern erzählt, denen wir versuchen beizubringen, Danke zu sagen. Also jetzt stell dich vor, da kommen irgendwie Gäste zu euch ins Haus, ihr habt Kinder, ja, und dann schenken die Gäste irgendwas und du weißt ganz genau, das gefällt meinem Sohn nicht. Und dann der Kleine steht da und sagt, bäh, mag ich nicht. Ja, du denkst schon, nein. Blöde Situation, gell? Und jetzt kann ich sagen, toll, dass mein Sohn so ehrlich ist, irgendwie, machst du ja auch nicht, gell? Also bringt man den Kleinen bei, dass sie erstmal ihre Emotionen, die primäre, unterdrücken und trotzdem erstmal anständig Danke sagen, ja? Und warum? Ist das Heuchelei oder? Und warum machen wir das? Jetzt unterstelle ich den Gästen, dass sie unsere Kinder nicht ärgern wollten. Ja? Sondern ich unterstelle denen, dass sie sich eventuell Gedanken gemacht haben und dem Kind eine Freude machen wollten. Und das Kind versteht es aber nicht oder kann es nicht verstehen, weil das Geschenk passt jetzt nicht in seine Wunschwelt rein. In sein Leben jetzt. Und dann sagt einfach, will ich nicht, brauche ich nicht, stört mich. Und genauso ist es doch mit uns, mit Gott. Gott bringt uns ein Geschenk mit. Er lässt was in unserem Leben zu. Wir sagen, will ich nicht, passt nicht. Wieso diese Schwierigkeit? Und dann müssen wir diesem kleinen Kind beibringen, seine erste Reaktion zu unterdrücken, erstmal Danke zu sagen, und dann kann man sich mit dem Kind dann in Ruhe auseinandersetzen, was man mit dem Geschenk anfangen kann. Und je älter das Kind wird, desto eher begreift das Kind, dass es wegschauen muss, lernen muss von seinen eigenen Interessen, von einer eigenen begrenzten Welt, sondern sich öffnen muss, dass ein Mensch ist, der mit Liebe was schenken wollte und dass es auch gilt, den nicht zu verletzen. Das ist ein höheres Erziehungsziel. Und genauso ist es mit Gott. Das höhere Ziel ist, und das ist ein Zeichen von geistlicher Reife, wenn wir nicht gleich einfach sagen, wenn uns das widerfährt, sondern dass wir überlegen, das hat Gott zugelassen in meinem Leben. Er hat diesen Schicksalsschlag zugelassen, er hat meine Kindheit zugelassen. Das passt mir überhaupt nicht. Und dann können wir mit Gott drüber sprechen. Wir können sagen, ich verstehe es nicht. Aber danke, dass ich lebe. Danke. Und dann können wir trotzdem Danke sagen. Danke sagen. Und wir müssen lernen, Danke zu sagen. Auch wenn es uns schwerfällt. Das ist ein Dankopfer. Und wenn wir mit Gott im Gespräch sind, dann sind wir so eine Stufe weiter, dann sind wir über das normale Bitten hinaus. Jetzt sind wir schon in so einer Beziehung drin. Und da müssen wir noch gar nicht ihn als Gott verehren. Da geht es nicht darum, einfach er ist Jesus und ich denke, es kommt von ihm. Und die dritte Stufe ist Gott anbeten. Und jetzt meine ich nicht zwingend, dass wir uns zu Hause in unserem Kämmerchen auf die Knie werfen müssen. Das kann sein und das ist durchaus gut. Das mache ich auch hin und wieder. Aber das heißt nicht, dass es jeder jetzt so machen muss. Sondern das heißt eigentlich, jeder Gott den Platz geben, der ihm zusteht. Jesus sagt mal, es kommt die Zeit, wir werden die Menschen mich in Geist und in Wahrheit anbeten. Also nicht durch so ein äußerliches Ritual, in Form von Hinfallen, Hinknien, sondern in Geist und Wahrheit werden wir anbeten. Und das heißt letztlich, in meinem Inneren, in meiner inneren Haltung, will ich in der richtigen Haltung zu Gott stehen. Und ich will ihn als den anerkennen, als den ehren, der er ist, der mich geschaffen hat. Und weil er mich geschaffen hat, will ich so leben, dass ich ihm Freude mache. Und wenn ich dann als Zahnarzt an einem Zahn arbeite, ja, und die Karies, also den Schmodder, der so stinkt, da raushole, dann ist ein blöder Zahn, vielleicht der hinterste Backenzahn oben, man sieht schlecht hin, ist total dunkel, könnt ihr euch vorstellen. Der Mund ist klein, der Patient hat Angst, alles verkrampft so, ja, du siehst gar nicht richtig rein in den Mund, dann sagst du, bitte weiter aufmachen, bitte weiter. Und der quält sich ab und du siehst nicht hin und es ist dunkel, und du denkst, nein, wie soll ich diesen Job gewählt, ja. Und dann denkst du, jetzt könntest du einfach aufhören, die Karies rauszumachen, tust einfach irgendwas draufschmieren. So, Patient ist froh, alle sind froh. So. Dann geht er raus, sagt Dankeschön und 2 Jahre später hat er irrsinnige Schmerzen in der Zahnwurzelkanal behandelt werden. Und jetzt sitze ich dann an einem Stuhl und schwitze und will da irgendwie die Karies rauskriegen und dann denke ich so oft wieder, sieht keiner zu, nicht mal die Helferin kriegt mit, wenn ich jetzt abbrechen würde, keiner kriegt es mit. Und dann denke ich, nee, Gott weiß es und ich möchte die Menschen so behandeln, wie ich selber auch behandelt werden möchte. Das mache ich nicht, weil ich so ein toller Kerl bin, sondern weil Gott mir das gezeigt hat, dass ich das so machen soll. Und dann quäle ich mich dann ein bisschen weiter ab. Gott zur Ehre. Und das ist für mich ein Stück weit Anbetung. Das kannst du auf der Arbeit ganz genauso machen. Ganz kurz anmerken, die gehört nicht dazu. Wenn jemand zahnärztliche Fragen hat, bitte nicht nachher zu mir kommen. Das wäre ganz blöd. So. Also, es sei denn, es ist ein Notfall, aber sonst die anderen Sachen. Jetzt sind wir mit dem ersten Themenkomplex fertig. Danken. Jetzt kommt der Themenkomplex Anbetung. Wir haben noch sogar. Nein. Also, ich bin jetzt im Großen und Ganzen fertig. Anbetung ist ein Thema, da könntest du eine ganze Predigt reinmachen. Ja? Das Zentrale von Anbetung ist, dass wir Gott den Platz geben, der ihm zusteht. Ihn ehren und ihm achten. Und da möchte ich jetzt nicht weiter predigen. Eure Konzentration ist fast am Ende wahrscheinlich. Und ich möchte jetzt einfach, dass es ein bisschen lebendig wird, die anbeten, dass die anderen von ihrem Leben erzählt. Was sie unter Anbetung versteht, wie sie das so einfach erfahren hat. Danach sage ich nochmal was und dann wollen wir Gott anbeten und singen.
Als ich Christ geworden bin, hatte für mich Anbetung zunächst mal hauptsächlich mit Musik zu tun. Da habe ich halt gedacht, oh, da ich das ja professionell mache, kann das schon mal nicht schief gehen. Und da habe ich mich sehr geirrt. Und Gott hat mir halt gesagt, dass Anbetung zunächst mal überhaupt nichts mit Musik zu tun hat. Und dass er zu mir sprechen möchte und dass er die Stimme, die ich da höre, dass ich die wahrnehmen soll und dass ich darauf antworten und dass ich da gehorsam sein soll. Und dass die Musik zunächst mal hinderlich war, dass er gar nicht wollte, dass ich jetzt mich darin ausdrücke, sondern dass ich mal ganz ruhig einfach mal sein soll vor ihm. Und für mich war das schwierig, weil ich Musik war so verknüpft mit mir, mit wie ich war oder wie ich bin, dass ich das nicht unterscheiden konnte. Und es hat ziemlich lange gedauert, bis ich gemerkt habe, dass er einfach möchte, dass ich echt bin. Also ich, nicht, dass ich jetzt da schon das alles super verstanden habe, ich bin da immer noch dabei, sagen wir so. Und auf jeden Fall war ich dann ganz allein in meinem Raum und habe Gott einfach mein Herz ausgeschüttet. Und ich glaube, Anbetung hat sehr viel damit zu tun, dass wir wirklich auch weinen können vor ihm, dass wir vielleicht auch jammern oder klagen können und dass er sich das alles anhört. Ich hatte das Gefühl, er ist wirklich begeistert, wenn man nicht einfach nur fröhlich ist oder diese Freude hat, sondern einfach mal ganz ehrlich ist und dass ich daraus vielleicht auch eine echte, ehrliche Freude entwickeln kann. Und er hat mir auch so gesagt, dass es wie so ein Kreislauf ist, dass das alles zusammenhängt. Echt sein und sich ausdrücken, ob es jetzt Musik ist oder eine ganz andere Gabe, das ist ja egal. Und dass eine große Gabe, die man hat, auch eine sehr große Schwäche sein kann und dass er wirklich da reinkommen möchte und dass es ihm zunächst mal nicht darum geht, mit was für Gaben wir ihn anbeten können, sondern wie wir leben. Und also ich bin eigentlich begeistert darüber, dass es so ist, dass selbst wenn Dinge passieren, die mir gar nicht gefallen, und ich komme zur Ruhe darüber, dass ich Gott anbeten kann, einfach ganz leise in mir drin, weil ich einfach weiß, dass er Gott ist und dass er groß ist. Und das hat gar nichts mit dem zu tun, was ich mache oder was ich tue. Sondern einfach in meinem Auto, wenn ich dann zur Ruhe komme und einfach weiß, er ist Gott. Egal, ob ich jetzt gerade gesündigt habe oder ob jemand falsch an mir gehandelt hat, dass ich trotzdem in mir drin weiß, dass Gott schafft es in mir drin, ihn anzubeten. Also es bin gar nicht mehr ich, sondern es ist Gott selber, der in mir ihn anbetet. Und das passiert völlig irreal, sagen wir mal so. Das ist, hat nichts damit zu tun, was ich die Gegend um mich herum spüre oder was gerade passiert ist, sondern dass seine unsichtbare Welt mindestens genauso da ist, wie das, was ich sehen kann und das, was ich fühle. Und das fand ich, also das finde ich einfach enorm, dass man da, also ich wünsche mir, dass man wirklich dahin kommt, dass Musik vielleicht zu dieser Stille hinführt, wo wir wirklich auf die Knie gehen können und Gott anbeten können. Einfach mit dem, wie wir, was wir sind, wie er uns gemacht hat. Und dass Musik halt dahin führt. Das finde ich, oder andere Sachen, Kunst oder Worte, die er uns schenkt, oder dass es einfach dahin führt, ganz Gott anzubeten, auch mit in die Knie gehen oder vor ihm hinfallen.
Und Anbetung ist für jeden, was kann das völlig anderes sein? Also vom Ausdruck, so wie es angeht, als Musikerin, als Profi berichtet hat, als Zahnarzt kann es das Ausbauen von der Karies sein, das spielt gar keine Rolle. Und du hast auch einen Bereich, du kannst dein Leben auch so leben. Aber diese Anbetung, das ist die, ich möchte sagen, das ist die Endstufe. Das erste ist das Bitten in ganz banalen Dingen. Und das zweite ist das Anfangen zu danken, auch für ganz banale Dinge. 2a und 2b. Danken für diese unverdienten Geschenke, die wir uns nicht selber erkaufen können. Und der dritte Schritt ist dann anbeten. Und ihr steht irgendwie an einem Punkt, wo ihr wisst, das ist für mich dran. Für mich ist das erste dran. Oder 2a oder 2b. Oder wir ein vielleicht das dritte. Das ist mal ganz egal. Und wir haben jetzt eine Zeit, wo wir Lieder singen, Lieder hören. Und wo ich euch bitte, dass ihr einfach, wenn es euch auf dem Herzen liegt, dass ihr mit Gott in Kontakt tretet. Bitten, danken, anbeten, mal ganz egal. Öffnet euch da einfach. Und nehmt Kontakt zum Schöpfer auf. Ich bete mit uns, tun es noch mehr. Und anschließend, wenn wir fertig sind, ist der Gottesdienst zu Ende. Und wenn jemand von euch mit jemandem sprechen möchte, mit mir oder mit jemand anderem von uns hier, dann kommt vor oder wartet einfach ab, bis der Gottesdienst vorbei ist. Und dann stehen wir zur Verfügung. Lieber Vater, ich möchte dir ganz herzlich Danke sagen, dass du ein mächtiger Gott bist, dass du ein lebendiger Gott bist, der nicht irgendwie droben im Himmel sitzt und keinen Kontakt zu uns haben möchte, sondern dass du in die Welt gekommen bist in Form von Jesus und dass es möglich geworden ist, mit dir Kontakt aufzunehmen. Ich danke dir sehr für alles, was geschehen ist, was am Kreuz geschehen ist, dass wir Vergebung für unsere Schuld finden können, und sei jeder Einzelne. Ich danke dir dafür, dass du gerne unsere Schuld vergibst, und ich danke dir, dass wir dich immer besser kennenlernen können. Ich danke dir, dass wir mit allen Dingen zu dir kommen können. Egal, wie es uns geht, egal, wo wir stehen. Und ich möchte dich ganz herzlich bitten, dass du die Zeit jetzt auch benutzt, dass wir in Kontakt zu dir kommen. Dass Menschen in Kontakt zu dir kommen, an denen du schon lange arbeitest, an denen du dran bist. Und wo du dir sehnlichst wünschst, dass sie ihr Herz dir öffnen. Und so möchte ich bitten, Heiliger Geist, dass du uns einfach auf die Herzen zugehst und dass du uns öffnest für dich. Wir danken dir. Wir bitten dich, dass wir dich immer mehr erkennen, und wir preisen dich dafür, wer du bist und wer du immer sein wirst. Amen.